das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Appelle zu mehr Zusammenhalt haben heute die Feiern zum Tag der deutschen Einheit geprägt. Zugleich schwang auch die Sorge vor gesellschaftlicher Spaltung mit. Die Deutschen hätten seit 1990 gemeinsam viele Krisen und Umbrüche gemeistert, sagte Bundestagspräsidentin Baas beim Festakt in Erfurt. Ihre Botschaft: in der Krise zusammenhalten und Streit demokratisch austragen. Unter dem Motto Zusammenwachsen hat Thüringen in diesem Jahr die Feiern ausgerichtet.
Der Bürgerempfang in Erfurt. Hier treffen Bundes- und Landespolitiker auf Menschen aus den 16 Bundesländern. Mit dabei auch Bundespräsident Steinmeier. Insgesamt waren 160 ehrenamtlich engagierte, sogenannte Botschafter der deutschen Einheit, eingeladen.
Ich bin froh, dass ich dabei sein darf. Und ich bin auch deshalb froh, weil mir einfach noch mal bewusst ist, wie wichtig das ist. Nicht nur für mich, sondern für alle Menschen in unserem Land, dass wir wieder vereint sind.
Zuvor war der Tag der deutschen Einheit im Erfurter Dom mit einem ökumenischen Festgottesdienst feierlich eröffnet worden. Das Zusammenwachsen von Ost und West in den vergangenen 32 Jahren wird gewürdigt. Aber auch die noch bestehenden Unterschiede werden offen angesprochen.
Die Unterschiedlichkeiten zu verstehen, die Differenzen auch herauszuarbeiten, über Lohndifferenzen nicht zu schweigen, über Menschen, die keine gute Entwicklung haben nehmen können, nicht hinwegzugehen, nicht wegzuschauen, sondern zu sagen, das alles muss Aufgabe sein in einem gemeinsamen Land, in einem gemeinsamen Staat.
Nach dem Gottesdienst fand der zentrale Festakt im Erfurter Theater statt. Dort appellierte auch Bundestagspräsidentin Baas an den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Währenddessen feiert Erfurt das Bürgerfest. Insgesamt 120.000 Besucher wurden in der Stadt erwartet.
Es gibt immer noch Unterschiede, Rente, Löhne, das finde ich nicht so gut.
Ich denke mal, dass wir schon ziemlich gut zusammengewachsen sind. Also ich finde, die Diskussion Ost-West, das sollte es so gar nicht mehr geben.
Höhepunkt am Abend, das gemeinsame Singen auf dem Domplatz. Nächstes Jahr finden die Feiern zum Tag der deutschen Einheit in Hamburg statt.
Zusammen mit dem Tag der deutschen Einheit fand heute auch der Tag der offenen Moschee statt. Im ganzen Land präsentierten sich islamische Gemeinden interessierten Besucherinnen und Besuchern. Unter dem diesjährigen Motto knappe Ressourcen, große Verantwortung thematisierten viele Gemeinden, wie angesichts des Klimawandels ein umweltfreundlicheres Leben geführt werden kann. Aber nicht alle wollten heute die Einheit feiern. Vor allem in ostdeutschen Städten gingen wieder Tausende zu Protesten auf die Straße. Neben dem Dauerthema Corona treiben vor allem die hohen Energiepreise viele Menschen um. In Leipzig äußerten Demonstrantinnen und Demonstranten ihren Ärger über die Politik der Regierung. Zudem wurde wie hier in Gera in Thüringen Kritik an den Sanktionen gegen Russland nach dem Überfall auf die Ukraine laut. Die Euro-Staaten wollen ihre Hilfsmaßnahmen in der Energiekrise besser untereinander abstimmen. Nach einem Treffen der Finanzministerinnen und Minister hieß es, die Regierungen müssten sich auf die am schwersten betroffenen Sektoren konzentrieren. Bundesfinanzminister Lindner verteidigte in Luxemburg das jüngste Hilfspaket von bis zu 200 Milliarden Euro für deutsche Unternehmen und Haushalte gegen internationale Kritik. Innerhalb der EU gibt es Bedenken, weil andere Staaten solch einen finanziellen Spielraum nicht haben.
Explodierende Gaspreise, rasant steigende Inflation. Verbraucher, die sich fragen, was sie sich noch leisten können. Genug schwierige Themen also für die Finanzminister. Und jetzt gibt es auch noch Kritik an dem deutschen 200-Milliarden-Paket gegen die Energiekrise. Da ist die Sorge, andere könnten nicht mithalten. Deutschland verschaffe sich so Wettbewerbsvorteile. Was auf dem Spiel steht, ist die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen und unserer Industrie. Es gibt ein Prinzip des gemeinsamen europäischen Marktes, das ist die Chancengleichheit. Und von diesem Prinzip dürfen wir uns nicht verabschieden. Italien, Frankreich und andere Länder fühlen sich zudem überrascht von Deutschlands Vorgehen und mahnen gemeinsame Anstrengungen an. Das europäische Projekt basiert auf Solidarität, Zusammenarbeit und Koordination. Der deutsche Finanzminister also muss sich rechtfertigen gegenüber seinen Kollegen.
Die Maßnahmen, die Deutschland ergriffen hat mit dem Abwehrschirm, sind in der Proportionalität vergleichbar. Und wenn man die Größe der deutschen Volkswirtschaft sieht, gewiss nicht überdimensioniert. Und deshalb werde ich hier erstmal erklären, was wir machen. Und ich glaube, dass dann sehr klar deutlich wird, dass wir als Europäerinnen und Europäer gemeinsam arbeiten.
Genau daran gibt es gegenüber Deutschland bei einigen EU-Mitgliedern aber gerade Zweifel. Nun wird es darauf ankommen, wie genau das deutsche Milliardenpaket ausgestattet ist. Auf jeden Fall werden die Forderungen lauter. Deutschland solle mehr tun für eine europäische Antwort auf die Krise.
Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an den Evolutionsforscher Svante Paabo. Das Nobelkomitee zeichnet den in Leipzig lehrenden Schweden für seine Erkenntnisse zur menschlichen Entwicklung aus. 1997 sequenzierte Paabo als erster Forscher das Neandertaler-Genom. Dabei stellte er fest, dass sich auch im heutigen Menschen noch genetische Spuren des Frühmenschen finden. Paabo gilt als einer der meistzitierten Wissenschaftler der Gegenwart.
Was macht uns als Menschen einzigartig? Diese Frage treibt den schwedischen Wissenschaftler Svante Paabo seit Jahrzehnten um. Dafür hat er den Wissenschaftszweig der Paläogenetik mitbegründet.
Es hat sozusagen angefangen als eine Liebhaberei oder eine Art Hobby vor 30 Jahren und wurde ziemlich lange angesehen als irgendwie ein Kuriosum. Und ich denke, dass es ist jetzt so ein bisschen angekommen.
Paabo schaffte, was davor für unmöglich gehalten wurde. Aus Knochenfragmenten isolierte und analysierte er DNA von Frühmenschen wie Neandertalern. Damit konnte Paabo zeigen, dass Knochenfragmente, die in Südsibirien entdeckt wurden, zu einer bis dahin unbekannten Frühmenschenart gehören, den Denisova-Menschen. Außerdem zeigte er, dass sich Homo sapiens mit diesen und anderen Frühmenschen kreuzten. Noch heute sind in unserem Erbgut Gene von Neandertalern und Denisova-Menschen vorhanden. Die Auswirkungen davon sind aktueller denn je, sagt Paabo im Interview mit Tagesschau 24.
Die Anfälligkeit, um schwer zu erkranken, wenn man mit SARS-CoV-2-Virus infiziert wird, die größte genetische Risikofaktor dafür, kommt von Neandertalern.
Bereits Paabos Vater, Sune Bergström, wurde 1982 mit einem Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet. Der Preis für Svante Paabo ist auch einer für den Wissenschaftsstandort Deutschland. Paabo arbeitet seit 25 Jahren am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig.
Die neue britische Regierung unter Premierministerin Truss hat nach heftiger Kritik eines ihrer wichtigsten Vorhaben gekippt, die Steuersenkung für Topverdiener. Finanzminister Kwar Teng erklärte auf dem Tory-Parteitag in Birmingham, dass der Spitzensteuersatz bei 45% bleibe. Als Teil eines Pakets gegen die Wirtschaftskrise sollte er ursprünglich auf 40% fallen. Die Pläne waren selbst innerhalb der konservativen Partei auf Widerstand gestoßen. Nach der Parlamentswahl in Bulgarien gibt es keine klaren Aussichten auf eine neue Regierung. Stärkste Kraft wurde die oppositionelle konservative Partei von Ex-Ministerpräsident Borisov. Sie erhielt nach vorläufigen Ergebnissen aber nur 25% der Stimmen und es ist fraglich, ob sie Koalitionspartner findet. Die liberale Partei des im Juni gestürzten Regierungschefs Petkov schloss eine große Koalition erneut aus. Sie kam mit rund 20% auf Platz 2. In Brasilien hat der ehemalige Staatschef Lula da Silva die erste Runde der Präsidentschaftswahl gewonnen. Der linke Politiker verpasste allerdings knapp die absolute Mehrheit. Damit fällt die Entscheidung erst in 4 Wochen in einer Stichwahl zwischen Lula und dem amtierenden Präsidenten Bolsonaro. Der Rechtsextremist schnitt gestern deutlich stärker ab als erwartet und kam auf 43%.
Trübe Stimmung in Rio de Janeiro am Tag nach dem ersten Wahlgang, an dem es noch keinen endgültigen Wahlsieger gibt. Auch wenn mir nicht alles an Bolsonaro gefällt, halte ich ihn weiterhin für einen guten Präsidenten. Der erste Wahlgang war knapp, dennoch wird Lula gewinnen. Lula da Silva, Brasiliens Ex-Präsident, liegt zwar nach der ersten Runde in Führung, hat aber den angepeilten Durchmarsch knapp verpasst und muss nun in die Stichwahl gegen Amtsinhaber Jair Bolsonaro. Es steht schlecht um die Wirtschaft, die Jobs, die Gehälter, die Bildung und die Gesundheitsversorgung in unserem Land. Wir müssen Brasilien auch international wieder besser aufstellen. Jair Bolsonaro hatte Lula im Wahlkampf massiv kritisiert und am Ende ein deutlich stärkeres Ergebnis erzielt als von Umfragen prognostiziert. Das Rennen ist wieder offen. Wir werden den Wählern nun unsere Stärken zeigen. Lula hat die Korruptionsvorwürfe der Bolsonaro-Anhänger unterschätzt, sagen Experten. Lula hat sich für die Korruptionsfälle während seiner Regierungsjahre nie gerechtfertigt. Das war ein Fehler. Eine Stichwahl wollten viele Lula-Anhänger vermeiden. Auch ihnen stehen nun 4 Wochen bevor, mit erbittertem Wahlkampf zwischen dem rechten und dem linken Lager.
Im Bürgerkriegsland Jemen ist die seit April geltende Waffenruhe ohne Verlängerung ausgelaufen. Die Houthi-Rebellen hätten Gesprächsvorschläge abgelehnt, weil diese keinen Friedensprozess einleiteten, teilten die Vereinten Nationen mit. Sie vermitteln in dem Konflikt. Berichten zufolge soll es bereits wieder neue Gefechte gegeben haben. Im Jemen kämpfen seit 2014 Houthi-Rebellen, die dem Iran nahestehen, gegen die Regierung, die von Saudi-Arabien unterstützt wird. Zehntausende Menschen wurden bereits getötet. Hunderttausende hungern. Irans oberster Führer Ayatollah Khamenei hat sich erstmals zu den anhaltenden Protesten im Land geäußert und Israel und den USA schwere Vorwürfe gemacht. Die beiden Staaten seien für die Demonstrationen nach dem Tod von Mahsa Amini verantwortlich, sagte er vor Polizeischülern in Teheran. Derweil gehen die Proteste von Studierenden offenbar weiter. An der Elite-Universität Sharif in Teheran wurde der Unterricht eingestellt, nachdem gestern Abend Sicherheitskräfte mit Gewalt gegen Demonstrierende vorgegangen waren. In München geht heute Abend das 187. Oktoberfest zu Ende mit einer gemischten Bilanz. Nach der 2-jährigen Corona-Pause kamen weniger Besucher als erhofft. Das schlechte Wetter habe viele Gäste abgehalten, so die Wiesenleitung. Am letzten Tag kam aber immerhin die Sonne durch.
Noch eine letzte Runde auf dem Riesenrad, ein letzter Volltreffer. Es ist der letzte Tag des Oktoberfests. Die Bilanz fällt vor allem wegen schlechten Wetters eher mäßig aus. Rund 5,7 Millionen Besucher fanden den Weg auf die Wiesen, 600.000 weniger als beim letzten Mal. Auch der Durst ging deutlich zurück. So wurden 5,6 Millionen Maß Bier getrunken, 2019 waren es 7,3. Auch Corona war ein Thema. Masken oder Testpflicht gab es auf dem Oktoberfest dieses Jahr nicht. Die Gefühle der Besucher gemischt.
Ein bisschen Bedenken hatte ich schon, ja. Aber ich bin bisher negativ geblieben, also von daher ist ganz gut für mich ausgegangen bisher.
Wenn die Fußballstadien offen sind, warum soll das auf der Wiesn hier nicht funktionieren?
Wir haben keine Sorgen oder Bedenken, nein.
Doch während des Oktoberfests ist die Corona-Inzidenz in München stark angestiegen. Einen Grund zur Sorge sehen Experten trotzdem nicht.
Nach über 2 Jahren ist die Pandemie aus meiner Sicht zum Erliegen gekommen. Jedenfalls der pandemische Teil, denn die Immunkompetenz der erwachsenen Bevölkerung ist durch Impfung und Genesung deutlich gestiegen.
Viele haben sich die gute Stimmung nicht verderben lassen. Und zumindest zum abschließenden Böllerschießen lässt sich die Sonne dann heute doch einmal sehen.
Nach dem verheerenden Hurricane Ian ist die Zahl der Opfer im US-Bundesstaat Florida weiter gestiegen. Offizielle Stellen melden inzwischen mindestens 85 Tote. Zahlreiche Menschen werden noch vermisst. Die Behörden setzen ihre Rettungs- und Hilfsarbeiten fort. Noch immer sind Hunderttausende Haushalte ohne Strom. Viele Häuser sind unbewohnbar. Hurricane Ian war am Mittwoch in Florida auf Land getroffen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 4. Oktober.
Morgen bestimmt ein Hoch unser Wetter. Der Jahreszeit entsprechend halten sich ein paar Nebelfelder jedoch recht lange. In der Nacht die meisten Wolkenfelder im Osten, einzelne Schauer dort klingen ab, sonst klart es gebietsweise auf, bevor sich später in der Mitte und im Süden mancherorts Nebel bildet. Am Tag ist es im Nordosten wolkig, sonst viel Sonne, oft nur lockere Wolken, sobald sich die mitunter 10 Nebelfelder aufgelöst haben. In der Nacht 11 bis 2 Grad, am Tag 12 Grad im Erzgebirge und 20 Grad am Niederrhein. Am Mittwoch anfangs vor allem in der Südhälfte gebietsweise Nebel oder Hochnebel, sonst Sonne und lockere Wolkenfelder. Im Nordwesten mehr Wolken, sehr windig und am Abend etwas Regen. Am Donnerstag und Freitag ist es in weiten Teilen des Landes sonnig oder leicht bewölkt.
In den Tagesthemen um 23.15 Uhr mit Alina But schauen wir auf den Tag der Feiern, aber auch den der Proteste nach 32 Jahren deutscher Einheit. Und wir beschäftigen uns mit der ersten Reaktion von Ayatollah Khamenei auf die andauernden Demonstrationen im Iran. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.